MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Viele Menschen und die katholische Kirche sind erschüttert. Mit Papst Franziskus hat sie eine moralische Autorität und besonders die Armen eine wichtige Stimme verloren. Am Ostermontag ist das Kirchenoberhaupt nach langer Krankheit gestorben. Viele Jahre lang leitete Papst Franziskus die Kirche in einer ganz neuen Weise. Das MKR blickt jetzt auf seine Amtszeit zurück.
Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam.
13. März 2013. Kardinal Jean-Louis Thorens spricht das Habemus Papam, wir haben einen Papst. Es ist Jorge Mario Bergoglio aus Argentinien. Bereits am Abend seiner Wahl macht er seinen ganz persönlichen Stil deutlich. Er wünscht ganz unspektakulär einen guten Abend und scherzt darüber, dass seine Kardinalsbrüder bis ans Ende der Welt gegangen sind, um einen neuen Papst zu finden.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Der Name, den sich das neue Kirchenoberhaupt gibt, ist außerordentlich. Nach dem heiligen Franziskus, einem Bettelmönch, hatte sich noch nie ein Papst benannt. Ein Name, der Programm sein sollte, so ordnete das schon damals der Münchner Kardinal Reinhard Marx ein, der am Konklave in Rom teilgenommen hatte.
Hier will jemand Akzente setzen. Er will nicht einfach nur weitermachen, er will einfach auch sagen, mit diesem Namen möchte ich deutlich machen, ich möchte ein Pontifikat der Bescheidenheit, der Demut, des Evangeliums, in der Nachfolge Jesu und in der Nachfolge des heiligen Franz von Assisi.
Das machte Papst Franziskus gleich mit seiner ersten Reise deutlich. Sie führte ihn nicht zu Staatsoberhäuptern, sondern auf die Insel Lampedusa, vor der tausende Menschen auf der Flucht vor Not und Krieg ertrunken waren.
Diese unsere Brüder und Schwestern haben einen besseren Ort für sich und ihre Familien gesucht, aber sie haben den Tod gefunden. Und wie häufig finden sie kein Verständnis, keine Aufnahme, keine Solidarität.
Vergiss die Elenden und Armen nicht. Diesen Satz hatte ein Kardinal dem neuen Papst unmittelbar nach der Wahl zugeraunt. Aber diese Erinnerung hätte Franziskus gar nicht gebraucht. 1936 in Buenos Aires geboren, lernte er schon früh wirtschaftliche Not kennen. In seiner Autobiografie mit dem Titel Hoffe beschreibt er unverblümt, wie Frauen aus der Nachbarschaft sich prostituierten, um sich und ihre Angehörigen zu versorgen. Die Familie des Papstes wusste zudem, was es bedeutet, die Heimat aufzugeben. Sie war aus Italien nach Argentinien ausgewandert. Sein Großvater hatte das Grauen des Ersten Weltkriegs miterlebt und war entschiedener Pazifist. Diese Abscheu vor dem Krieg ist auch dem Papst in Fleisch und Blut übergegangen. In zahlreichen Konflikten wie in Syrien hatte er energisch zum Ende der Gewalt aufgerufen.
Mit aller Kraft ermahne ich auch die internationale Gemeinschaft, alles zu unternehmen, um unverzüglich klare Initiativen für einen Frieden zu fördern, der auf Dialog und Verhandlungen basiert, zum Wohl der gesamten syrischen Bevölkerung.
Papst Franziskus ging sogar so weit, vor dem Staatschef des Südsudan niederzuknien und ihn so um ein Ende des dortigen Krieges zu bitten. Papst Franziskus mahnte bis zuletzt, die leidenden Menschen an den gebeutelten Rändern der Welt nicht zu vergessen. Dorthin führten ihn auch bevorzugt seine Reisen, in den Irak, nach Sri Lanka oder nach Madagaskar. Um die Not der Menschen zu lindern, sprach der Papst mit allen Seiten und hielt sich mit Schuldzuweisungen meistens zurück. Im Ukraine-Konflikt warfen ihm Stimmen aus dem Westen genau das vor, er habe den russischen Aggressor nicht eindeutig verurteilt. Eindeutig war dagegen die Warnung des Papstes vor einem rücksichtslosen Kapitalismus. Diese Wirtschaft tötet, lautete seine kurze Diagnose. In seinem berühmtesten Lehrschreiben Laudato Si mahnte er die Ehrfurcht vor der Schöpfung und soziale Gerechtigkeit an. Innerkirchlich setzte Franziskus dabei auf eine breite Beteiligung und berief eine vielbeachtete Weltsynode ein. Für Christian Weißner, den Sprecher der Reformbewegung Wir sind Kirche, wurde damit ein lang gehegter Wunsch wahr.
Ja, Papst Franziskus hat sehr, sehr viel bewegt. Die soziale Zuwendung, die Beteiligung der Bischöfe und jetzt mit seiner Weltsynode natürlich die Beteiligung des Kirchenvolkes, dass auch sogar Frauen, leider noch erst sehr wenige, aber dass sogar Frauen bei der Synode die Zukunft der Kirche mitgestalten.
Papst Franziskus verstand sich nicht zuerst als unbeirrter Bewahrer einer unumstößlichen Glaubenslehre. Vorrang hatte für ihn die barmherzige Begegnung mit den Menschen und ihren Nöten. Das galt für Homosexuelle genauso wie für Schwerkranke, Obdachlose und vor allem für die vielen Opfer sexuellen Missbrauchs in der Kirche. Franziskus sah sich in erster Linie als Seelsorger. In dieser Rolle fand er manchmal auch deftige und oft kritisierte Worte. Gleichzeitig verkörperte er einen außerordentlich demütigen Pontifex. So hatte etwa die Vorschriften für die Bestattung eines Papstes stark vereinfacht. Franziskus will nicht wie seine Vorgänger in drei ineinandergepassten Särgen aus Zypresse, Blei und Eiche beigesetzt werden, sondern nur in einem schlichten Holzsarg. Es ist dieser Stil, der Christian Weißner von Wir sind Kirche besonders beeindruckt. Deshalb kann er auch darüber hinwegsehen, dass Papst Franziskus Änderungen im Kirchenrecht nicht besonders entschieden angepackt hat.
Einen Paragraphen, ein Gesetz, das kann man ändern und kann man nachher wieder zurückändern. Aber diese Mentalität, die wir jetzt haben, das ist wirklich zukunftsweisend. Und da hat er, denke ich, die Kirche wirklich für das dritte Jahrtausend auf einen richtigen Weg wieder geführt. Die Kirche muss bei den Menschen sein und Papst Franziskus war immer bei den Menschen.
Diesen Auftrag hinterlässt Papst Franziskus seinem Nachfolger. Und insbesondere die Ärmsten und die Menschen am Rand hoffen, dass das neu zu wählende Oberhaupt der katholischen Kirche dieses Erbe fortführt. Alles Biel für das MKR.
Am Ostersonntag hat er noch den traditionellen Segen gespendet. Heute Morgen kam die Nachricht, dass Papst Franziskus verstorben ist. Viele Menschen sind traurig und bestürzt. Auch hier bei uns in der Münchner Innenstadt, wo die Menschen nach dem Ostermontagsgottesdienst sehr traurig den Dom verlassen haben.
Tja, erstmal große Traurigkeit. Er hat sicherlich viel für die Kirche getan. Aber auch, dass er doch schnell eine Erlösung hatte. Denn ich glaube schon, dass er doch sehr gelitten hat. Das Schöne war, dass er sich dann noch einmal zeigen konnte vor den Gläubigen. Man hat auch gesehen, er hat, ich glaube, alle Kraft, die er hatte, zusammengenommen, um Abschied zu nehmen. Und so doch ein bisschen Freude und nicht nur Trauer. Und hoffen wir, dass wir einen guten Papst wiederfinden.
Ich habe diese Nachricht in der U-Bahn gehabt. Das war ein schöner Papst. Für mich war er berühmt, ja. So, es war nicht irgendwelcher Mann. Ja. Er ist zu Ostern gestorben. Das hat einen großen Sinn für mich.
Sehr aufgewühlt. Ich habe im Gottesdienst gerade gesungen. Und natürlich ist es ein hin- und hergerissenes Gefühl. Einerseits freut man sich, die Leute mit Musik beglücken zu können, andererseits ist es natürlich sehr tragisch.
Ja, ich hoffe, Gott hilft ihm. Er war ja schwer krank auch und ja, mir fehlen eigentlich die Worte. Ich war überrascht. Ich habe bis jetzt nicht gewusst, nur während der Messe haben wir das erfahren, dass er gestorben ist. Gott gebe ihm die ewige Ruhe.
Traurig, wenn jemand stirbt.
Wir haben jetzt die Messe gesungen. Wir waren auf jeden Fall bei ihm im Glauben. Wir haben für ihn gebetet, wir haben für ihn mitgesungen. War eine traurige Stimmung, als wir das erfahren haben.
Ich bin überrascht. Ich bin aber auch nicht unbedingt erschrocken.
Wir sind vom Irland und wer hat das gehört? So, wir waren in die Kirche für das, so ganz schade.
Ich hoffe, Gott möge ihm helfen und er möge in Frieden ruhen.
Bei mir ist jetzt meine Kollegin Katharina Sichler von unserem Content Desk. Katharina, wie sind denn die ersten Reaktionen?
Weltweit trauern Millionen von Menschen um Papst Franziskus. Für Bundespräsident Franz-Walter Steinmeier verliert die Welt einen glaubwürdigen Anwalt der Menschlichkeit. Und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing, der würdigte Papst Franziskus als großen Papst. Und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die schrieb: Mit seiner Bescheidenheit und seiner aufrichtigen Liebe für die weniger Glücklichen inspirierte er Millionen weit über die Grenzen der katholischen Kirche hinaus.
12 Jahre lang war Papst Franziskus an der Spitze der katholischen Kirche. Was hat ihn denn eigentlich ausgemacht?
Papst Franziskus war das erste Kirchenoberhaupt aus Lateinamerika und der erste Papst, der sich Franziskus nannte, in Erinnerung an den Heiligen der Armen Franz von Assisi. Diese Haltung, die hat auch sein Pontifikat geprägt. Sein Fokus lag auf sozialer Gerechtigkeit, Umweltschutz und den Schutz der Armen und Benachteiligten. Das wurde auch schon bei seiner ersten Reise als Papst zur italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa deutlich. Dort hat er auf das Flüchtlingselend hingewiesen. Er setzte sich auch für eine offene und inklusive Kirche ein, betonte die Bedeutung des interreligiösen Dialogs und der Ökumene und erstoß Reformen der Kurie und der Kirchenstrukturen an. Sein Projekt, die katholische Kirche umzugestalten in dem Sinne, dass Laien in der Kirche mehr mitbestimmen können, das blieb unvollendet.
Papst Franziskus ist heute Morgen gestorben. Das hat der Vatikan heute um 9:45 bekannt gegeben. Zu diesem Zeitpunkt ist das genau festgelegte Prozedere nach dem Tod eines Papstes schon längst gelaufen. Gestorben ist der Pontifex nämlich nach Angaben des Vatikans schon um 7:30 morgens. Woher die Zeitverzögerung kommt und wie es danach weitergeht, darüber spreche ich jetzt mit der Journalistin und Vatikanexpertin Gudrun Seiler in Rom. Frau Seiler, warum hat es nach dem Tod des Papstes noch 2 Stunden gedauert, bis die Welt davon erfahren hat?
Wenn der Papst stirbt, dann muss sein Tod auch kirchlich festgestellt werden, nicht nur ärztlich. Und es ist auch klar, wer das macht, diese kirchliche Feststellung des Todes. Das macht der sogenannte Kammerlengo, der Kardinalkämmerer. Zurzeit ist das der US-amerikanische Kurienkardinal Kevin Farrell. Der Kammerlengo streift dem Papst auch den Fischerring ab, also den Papstring, und er nimmt sein Siegel an sich, und beides wird dann bei der ersten Kardinalsversammlung nach dem Papsttod vernichtet, also vor den Augen der Kardinäle. Der Kammerlengo versiegelt dann auch die Räume des Papstes, die Wohnung des Papstes einschließlich Arbeitszimmer. Und erst dann, wenn der Tod des Papstes kirchlich festgestellt ist, dann wird auch die Öffentlichkeit informiert.
Welche Auswirkungen hat denn der Tod des Papstes auf die katholische Kirche?
Ja, wenn der Stuhl Petri leer ist, dann kommt alles zum Stillstand, was sonst der Papst macht. Mehr noch, alle Präfekten, also alle Behördenleiter, sind ihres Amtes enthoben mit dem Tod des Papstes. Der neue Papst kann sie dann später wieder im Amt bestätigen oder auch neue Präfekten berufen. Aber in der Zeit zwischen 2 Päpsten werden keine Bischöfe ernannt, keine Reformen ins Werk gesetzt, keine Dokumente weiter vorbereitet. In diesen 2 bis 3 Wochen gibt es keinen Papst und es werden auch keine Entscheidungen getroffen, die in der katholischen Kirche nur der Papst treffen kann.
Okay, und was passiert stattdessen in dieser Zeit?
Die Zeit ohne Papst heißt in der katholischen Kirche Sedis Vacans, also leerer Stuhl, der Stuhl Petri ist leer. Und für diese Zeit gibt es ein ganz genaues Protokoll. Zunächst ist eine Trauerzeit vorgesehen von 9 Tagen. Alle, die es möchten, können Abschied nehmen von der sterblichen Hülle des Papstes. Franziskus wird im Petersdom aufgebahrt. Und die Trauergäste werden in Prozessionsform zu diesem Sarg ziehen, der an der Confessio steht, also gleichsam über dem Grab des heiligen Petrus, des ersten Papstes.
Franziskus war ja durchaus ein unkonventioneller Papst. Wodurch unterscheidet sich das Prozedere nach seinem Tod denn von dem früherer Päpste?
Die auffälligste Änderung, denke ich, ist tatsächlich der Ort des Grabes. Papst Franziskus wird in der päpstlichen Marienbasilika Santa Maria Maggiore in Rom bestattet, in einem Raum, in dem bisher Kerzenständer lagerten. Das hat er sich selbst so ausgesucht. Und auch sonst ist die Gestaltung der Trauerzeit für Franziskus und der ganzen Abläufe etwas anders, schlichter nämlich. Ersatzlos gestrichen hat Franziskus zum Beispiel die Aufbahrung des Papstleichnams im Apostolischen Palast. Aufgebahrt wird nur noch im Petersdom, und zwar in dem Sarg, in dem er dann bestattet wird. Alles zusammen ist die Papstbeerdigung schlichter als bisher. Das war ein ganz eindringlicher Wunsch von Franziskus.
Vielen Dank, die Journalistin und Vatikanexpertin Gudrun Seiler war das dazu, wie es jetzt nach dem Tod von Papst Franziskus weitergeht. Mit Papst Franziskus kam der erste Jesuit auf den Papstthron. Auch Pater Batlog ist Jesuit, so wie es der Papst war, und hat die Amtszeit von Franziskus in einem Blog begleitet. Dass Papst Franziskus den Jesuitenorden angehört hat, wurde auch während seiner Amtszeit deutlich.
Seine Art und Weise zu reden, auch zu predigen, die sind schon sehr ignatianisch, jesuitisch geprägt. Es ist die Jesusfrömmigkeit und die Christuszentriertheit natürlich, und mich hat sein Handeln, sein Zugehen auf Menschen sehr an die Art und Weise des Umgangs Jesu mit Menschen erinnert. Von daher hat er für mich die Kirche wirklich jesuanischer gemacht, würde ich sagen.
Nicht nur Franziskus' erfrischender Umgang mit Menschen hat Batlog fasziniert.
Die Art und Weise, wie er jahrzehntelang liegen gebliebene Probleme angegangen ist, indem er Spielräume geöffnet hat, ohne dass er nur in den seltensten Fällen die Lehre geändert hat, das hat mir schon imponiert.
Zu nennen ist da zum Beispiel seine Kurienreform. Der Papst hat die Struktur umgebaut, die Leitungsebene für Laien und Frauen geöffnet und mehr Transparenz bei den Finanzgeschäften des Vatikans verordnet. Pater Bartlock sieht außerdem drei große Themen in der Amtszeit von Papst Franziskus. Weltreligionen, Weltfrieden und Weltklima.
Welcher Papst hat sich vor Franziskus so ausführlich mit der Generationenproblematik, mit Ressourcenverbrauch und so weiter beschäftigt? Und das andere ist Weltfrieden, Ukraine, Israel, Gaza, Südsudan hat er besucht. Er war im Irak und da hat er schon sich eingebracht. Und Weltreligionen, er ist offensiv auf die Muslime zugegangen. Wenn Sie an das Dokument von Abu Dhabi denken, mit Muslimen zusammen, Dokument der Brüderlichkeit, das ist etwas Herausragendes.
12 Jahre lang war Papst Franziskus das Oberhaupt der katholischen Kirche und Pater Bartlock ist überzeugt.
Ich habe diese 12 Jahre mit großer Aufmerksamkeit mitverfolgt und glaube, das hat der Kirche gut getan. Er hat der Kirche gut getan.
12 Jahre lang war Papst Franziskus das Oberhaupt der katholischen Kirche und hat in seiner Amtszeit viele neue Wege beschritten. Er hat sich wie kein anderer Papst vor ihm für den Klimaschutz stark gemacht. Das würdigt auch Stefan Krug von Greenpeace Bayern.
Nun, er hat natürlich selbst in dem Sinne keinen Umweltschutz umgesetzt, aber er hat natürlich extrem wichtige Impulse gegeben. Kein Papst vor ihm hat jemals die Umwelt- und Klimakrise so ehrlich, so radikal und vor allem auch so ganzheitlich thematisiert. Also ganzheitlich heißt in ihrer Verbindung zur Gesellschaft. Und damit, denke ich mal, hat er wirklich ein historisches und bleibendes Verdienst.
Vor allem die Umweltenzyklika Laudato Si zählt zum großen Erbe von Franziskus in Sachen Klimaschutz. Vor 10 Jahren hatte er sie veröffentlicht und darin vor den dramatischen Folgen des Klimawandels gewarnt. Eine Warnung, die heute ernster zu nehmen ist denn je zuvor.
Aber auch insgesamt in der Debatte war das natürlich immer wieder ein Bezugspunkt, die Enzyklika Laudato Si, ein Bezugspunkt für die öffentliche Diskussion, nicht nur für uns Umweltverbände, sondern auch für die gesamte politische Debatte. Also ich denke, in der breiten Wirkung ist, sagen wir mal, diese Enzyklika noch lange nicht am Ende, sondern sie wird als Text, denke ich mal, auch länger weiterleben und wirken.
Welchen Stellenwert der Umweltschutz in der Kirche künftig einnehmen wird, ist jetzt die Frage. Dass sich Franziskus so für seine Herzensthemen eingesetzt hat, war schon eine Besonderheit, findet Krug.
Er war ja ein menschlich sehr spürbarer und beeindruckender Papst. Das ist nicht die Regel, das ist, glaube ich, eher eine Ausnahmeerscheinung. Da wird er sicher fehlen. Ob seine Stimme fehlen wird, hängt ein bisschen natürlich von seinem Nachfolger ab. Wenn der einen Weg findet, die Botschaft von Franziskus über den Schutz der Lebensgrundlagen weiterzutragen und weiterzuentwickeln und denselben Stellenwert diesem Thema auch einräumt, dann kann diese Stimme über andere ja auch weiterleben. Also es geht ja an dieser Stelle wirklich um die Inhalte, um die Punkte, die er gesetzt hat und auch um den Stil, mit dem er diese Inhalte rübergebracht hat.
Fest steht, Franziskus wird als Papst in Erinnerung bleiben, der sich wie kein anderer für den Klimaschutz eingesetzt hat. Mit dieser Pionierarbeit hat er das Fundament gelegt, auf das die Umwelttheologie in Zukunft bauen kann. Fast 12 Jahre lang war Papst Franziskus das Oberhaupt der katholischen Kirche. Jetzt ist er im Alter von 88 Jahren gestorben. Die Reformbewegung Wir sind Kirche hatte bereits zu Beginn seines letzten Krankenhausaufenthalts zu Gebeten für den Papst aufgerufen. Pressesprecher Christian Weißner aus Dachau würdigt den verstorbenen Papst als sehr menschennah. Dieser Papst hat Theologie wieder fühlbar gemacht, so Weißner.
Wenn er mit Menschen gesprochen hat, dann hat er sich voll diesen zugewandt. Und jede, ob groß, ob klein, hat gemerkt, der Papst ist mit mir in Kontakt. Und diese Begegnungsfähigkeit und auch das Wahrnehmen der Not der Menschen im Einzelnen wie in ganzen Völkern, das hat ihn so menschlich gemacht.
Für Christian Weißner hat Papst Franziskus das Bild von Kirche geändert, und zwar nachhaltig. Er wollte die Kirche nach innen und außen ändern. Das sagte der Papst in seiner Antrittsrede. Und für Wir sind Kirche hat er das geschafft.
Kein Papst hat wie er sich gegen den Klerikalismus gewandt, gegen die Ausgrenzung von Frauen, vor allen Dingen aber auch gegen die Vertuschung sexualisierter Gewalt. Da ist er wirklich vorbildlich gewesen, auch wenn noch weiter mehr zu tun ist. Und er hat eben ganz viel auch wieder die Kirche nach außen in die Gesellschaft gebracht.
Und egal, wer als nächstes den Stuhl Petri besteigen wird, Franziskus hat einen Richtungswechsel angestoßen, der bleiben wird, ist sich Christian Weißner sicher.
Ein Gesetz, das kann man ändern und kann man nachher wieder zurückändern, aber diese Mentalität, die wir jetzt haben, dass alle Menschen gleich sind, weil sie getauft sind, dass die Bischöfe Rechenschaft abgeben müssen. Das ist wirklich zukunftsweisend. Und da hat er, denke ich, die Kirche wirklich für das dritte Jahrtausend auf einen richtigen Weg wieder geführt. Die Kirche muss bei den Menschen sein und Papst Franziskus war immer bei den Menschen.
Wir sind Kirche, würdigt dem verstorbenen Papst Franziskus als einen echten Reformer, der vor allem durch sein Vorbild und nicht durch Gesetze in seinem Pontifikat etwas bewegt hat. Das war ein Interview mit Christian Weiß, dem Pressesprecher von Wir sind Kirche. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.